Ich denke, dass die Genetik mehr bestimmt, als wir noch wissen. Und zum Glück wissen wir es noch nicht. Denn das ist natürlich eine andere Frage. Möchte ich eigentlich wissen, was auf mich zukommt? Ich glaube, wir tun gut daran, uns zu akzeptieren, so wie wir sind. Und nur für Probleme, wo wir denken, ja, das hilft mir, wenn ich das weiß, dann kann ich was tun, um vielleicht schwere Krankheiten vorzubeugen, dann jedenfalls. Aber ansonsten ist es eigentlich ganz gut zu sagen, ich bin halt so, wie ich bin, und was das für eine genetische Sequenz ist, die das vielleicht erklärt oder nicht erklärt, kann mir eigentlich herzlich egal sein.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gut zu wissen. Heute wieder mit mir, Renate Bergtold. Nehmt ihr folgenden Satz eigentlich auch so, wie ich gerne als Ausrede? Dafür kann ich nichts, das liegt in der Familie. Damit habe ich mir in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal eine unangenehme Diskussion vom Leib gehalten. Denn die Gene sind ja an allem schuld, stimmt's? Dass es nicht ganz so einfach ist, erklärt mir mein heutiger Gesprächspartner, der Innsbrucker Humangenetiker Johannes Tschokke. Wie ist das zum Beispiel mit genetischen Erkrankungen? Wie entstehen sie und sind wir ihnen wirklich hilflos ausgeliefert? Können uns Gentests für zu Hause ein Risiko für Krankheiten aufzeigen? Und wo kann die Medizin aktuell schon eingreifen, Stichwort Genveränderung? All das und mehr besprechen wir gleich. Vorher möchte ich mich aber noch einmal in meiner Lieblingsausrede wälzen und erzähle euch zuerst von 5 kuriosen Studien, die gut zu wissen sind. Ungeduld könnte genetisch bestimmt sein. Das zumindest legt eine US-amerikanische Studie nahe, die Forscher der University of California durchgeführt haben. Die Forscher haben Gene identifiziert, die ungeduldige Menschen in sich tragen. Die schlechte Nachricht? Diese Gene werden auch mit riskanten Verhalten, Alkoholkonsum, Diabetes, Verdauungsproblemen, Fettleibigkeit, ADHS, Autismus, Schlafstörungen und vielen weiteren gesundheitlichen Problemen in Verbindung gebracht. Die genetische Ausstattung der Mutter kann das Gewicht ihrer Kinder auch dann beeinflussen, wenn dafür mitverantwortliche Gene gar nicht von ihr vererbt werden. Das zeigt eine britische Studie. Bei den Vätern geschieht das ausschließlich über direkte Vererbung. Es gibt Menschen, die brauchen nur wenige Stunden Schlaf und sind trotzdem topfit. Andere kämpfen selbst nach 8 Stunden noch mit Müdigkeit. Wie chinesische Forscher herausfanden, profitieren die Kurzschläfer dabei von einer besonderen Genmutation. Demnach verändert die bislang unbekannte Mutation Prozesse im Gehirn und verkürzt so das natürliche Schlafbedürfnis. Wer oft besonders schusselig ist, kann als Begründung die Gene vorschieben. Das liegt nämlich offenbar an dem Gen DRD2. Trägt man hier eine bestimmte Variante, dann ist man von Natur aus schusseliger als andere, wie deutsche Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Neuroscience Letters berichteten. Warum manche Menschen für Mücken besonders attraktiv sind, liegt ebenfalls in den Genen begründet. Getestet wurde das von der London School of Hygiene and Tropical Medicine bei ein- und zweieiigen Zwillingen. Stechmücken werden nämlich durch unseren Körpergeruch angelockt. Und den steuern die Gene. Die Wissenschaft hat das menschliche Genom, also die Summe aller Gene, mittlerweile entschlüsselt. Zwar sind noch längst nicht alle Gene identifiziert, man konnte aber für immer mehr Krankheiten auch genetische Ursachen finden. Warum wir aber nicht völlig abhängig von unseren Genen sind, das erklärt mir jetzt mein heutiger Gesprächspartner. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute im Institut für Humangenetik in Innsbruck zu Gast. Mir gegenüber sitzt Professor Johannes Tschokke, der Leiter des Instituts. Hallo, Herr Professor.
Hallo, schön, dass wir hier zusammensitzen und über die Genetik reden.
Ja, mich freut es auch sehr. Gene bestimmen ja maßgeblich unsere körperliche Entwicklung, zum Beispiel unser Aussehen, Anfälligkeiten für gewisse Krankheiten. Wo hätten Sie denn bei der Genlotterie manchmal vielleicht mehr Glück haben wollen? Lange Pause.
Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich ist es weniger der Wunsch, dass man anders sein soll, als dass man versuchen soll, mit dem, wie wir sind, zurechtzukommen. Ich glaube, das ist wichtiger. Also sich zu wünschen, ach, wäre ich gerne größer oder klüger oder sportlicher oder so etwas, bringt eigentlich nicht so viel, weil wir alle Stärken und Schwächen haben und es gut tut, wenn wir uns akzeptieren, so wie wir sind, auch wenn es genetisch vielleicht erklärlich ist, und lernen, unser Leben so zu leben, dass wir gut damit zurechtzukommen. Ja, wir können uns immer vergleichen und denken, ja, es ist schade, dass andere begabter sind und so weiter, aber am Ende hat vieles einen Vor- und einen Nachteil. Vielleicht etwas anderes sind richtige, schwere Krankheiten, die natürlich auch durch unsere Erbinformationen erklärt werden können und die jetzt nicht uns alle betreffen, aber doch einige unter uns, wo wir uns dann schon auch fragen, warum muss das gerade mich treffen oder meine Kinder? Aber dann können wir dann leider erst einmal nichts daran ändern, sondern versuchen zu verstehen, wie es ist und dann hoffentlich auch zu behandeln und das, was uns da als Krankheit jetzt dann oft lebenslang beschäftigt, dann auch gut damit umzugehen.
Vielleicht können wir am Anfang mal die Begrifflichkeiten klären, denn Genetik und Epigenetik wird gern synonym verwendet, aber ich glaube, das ist nicht das Gleiche, oder?
Nein, das eine hängt mit dem anderen zusammen. Also die Grundlage ist die Genetik, also unsere Erbinformationen, die wir von den Eltern geerbt haben. Die Hälfte von Mutter und Vater, also jeweils zwei Exemplare vom gesamten Erbgut, eins von Mutter und eins von Vater. Und dann geben wir eins davon wieder an die Kinder weiter in einer anderen Mischung. Da steht also erst einmal alles drin als Anleitung, was der Körper so braucht im ganzen Leben. Also das kann man vergleichen mit einem Bücherschrank. In der Küche zum Beispiel 46 Kochbücher, das sind bei uns die 46 Chromosomen. Da steht alles drin, was wir jemals in der Küche kochen wollen. Die einzelnen Rezepte sind quasi die Gene und wir haben ungefähr 20.000 Gene, die Eiweißbausteine des Körpers programmieren, also die Information dafür enthalten. Und dann haben wir noch viele 10.000 mehr, die diese anderen Gene kontrollieren und regulieren. Also wir haben viele 10.000 Gene, die in der Summe quasi die Ausstattung, die Bibliothek ist, die in jeder Zelle unseres Körpers enthalten ist. Aber natürlich braucht nicht jede Zelle alle Rezepte, alle Gene in gleichem Maße. Die Leber braucht andere Gene als die Niere und der Kopf. Und so brauchen wir eine Methode, die Gene zu steuern und nur das zu benutzen, was tatsächlich in einer Zelle notwendig ist. Und das läuft über Annotationen, also über Anmerkungen an den Genen, die man auch wieder wegmachen kann. Also rückgängig machbare Veränderungen in der chemischen Struktur der Gene, die dazu führen, ob ein Gen jetzt benutzt wird oder nicht. Das ist organspezifisch, das kann in seltenen Fällen auch von einer Generation auf die nächste weitergegeben werden. Es unterscheidet sich für manche Gene auch davon, ob wir das denselben Text jetzt von Vater oder Mutter bekommen haben. Aber grundsätzlich sind das die Regulationsfaktoren, die die Gene steuern, während der eigentliche Text im Genom, also der Gesamtheit aller Gene, enthalten ist.
Es gibt ja in der Genetik auch so eine Art Gretchenfrage. Wie viel bestimmen meine Gene und wie viel bestimmt meine Umwelt? Wie ist denn da der aktuelle Stand der Dinge?
Ja, das hat sich ja immer verändert. Mal war es mehr Umwelt, mal war es dann doch vielleicht mehr die Gene. Wenn man sich betrachtet, wie ähnlich sich eineiige Zwillinge auch dann sind, zum Beispiel, wenn sie nicht zusammen in derselben Familie aufwachsen. Gelegentlich gibt es eigentlich nur noch selten, dass dann eineiige Zwillinge nach der Geburt getrennt wurden. Und wenn man die dann im Erwachsenenalter beobachtet, es gibt einzelne Studien, die das gemacht haben, stellt man fest, dass es doch einige interessante Ähnlichkeiten gibt, die man sich so gar nicht vorstellen würde. Also beide mögen gerne kalt duschen zum Beispiel oder mögen lieber scharfes Essen als salziges Essen oder natürlich unabhängig von Aussehen und Körpergröße und solchen körperlichen Merkmalen. Ich denke, dass die Genetik mehr bestimmt, als wir noch wissen. Und zum Glück wissen wir es noch nicht. Denn das ist natürlich eine andere Frage. Möchte ich eigentlich wissen, was auf mich zukommt? Ich glaube, wir tun gut daran, uns zu akzeptieren, so wie wir sind. Und nur für Probleme, wo wir denken, ja, das hilft mir, wenn ich das weiß, dann kann ich was tun, um vielleicht schwere Krankheiten vorzubeugen, dann jedenfalls. Aber ansonsten ist es eigentlich ganz gut zu sagen, ich bin halt so, wie ich bin, und was das für eine genetische Sequenz ist, die das vielleicht erklärt oder nicht erklärt, kann mir eigentlich herzlich egal sein.
Aber das ist ein gutes Stichwort, wo man es wahrscheinlich auf jeden Fall wissen möchte, ist bei genetischen Krankheiten. Welche sind denn die häufigsten Krankheiten und wie entsteht überhaupt so ein genetischer Defekt?
Also der Text unseres Erbguts, das sind ungefähr 5 Milliarden Buchstaben. Also wenn wir das Beispiel des Bücherschranks betrachten, das ist also ein Text mit 4 Buchstaben, die also in 5 Milliarden Buchstaben hintereinander da drin stehen, und das Ganze mal 2. Also 1 vom Vater und 1 von der Mutter. Und in dieser Summe haben wir also sehr viel Information. Und in dem Text sind 5 Millionen dieser Buchstaben variabel. Also viele, viele Millionen Veränderungen, wo wir beide uns zum Beispiel drin unterscheiden. Jenseits von großen Sachen wie Geschlecht oder so etwas gibt es Millionen von kleinen Buchstabenveränderungen, von denen viele gar nichts machen. Manche machen ein wenig und manche machen tatsächlich richtig krank. Es gibt auch Strukturveränderungen, so als ob in einem Buch eine Seite, die sonst einmal ist, vielleicht zweimal drin ist oder ist falsch zusammengeleimt worden. Es gibt ganz, ganz viele Veränderungen, die uns individuell machen. Die erklären auch viel von den gesundheitlichen Problemen, die wir haben. Also zum Beispiel Bluthochdruck oder die Neigung, eine Zuckerkrankheit zu bekommen, wird durch genetische Faktoren mitbestimmt. Aber ganz viele unterschiedliche kleine Varianten, die das in der Summe dann erklären und die oft auch Anpassungen in der Vergangenheit waren an äußere Bedingungen. Wie verstoffwechsle ich Kohlenhydrate? Hat der Körper gelernt über viele tausend, zehntausende Jahre? Ob das heute in unserer Welt noch so gut passt? Wenn wir kein Problem haben, Essen zu finden, muss man dann überlegen. Das sind diese Zivilisationskrankheiten, wo unser Verhalten nicht zu unserer genetischen Konstitution perfekt passt. Es verändert sich auch, also zum Beispiel die Tatsache, dass wir Milch trinken können, ist eigentlich nicht normal. Normale Menschen trinken keine Milch, nur Babys trinken Milch. Weil natürlich früher, vor 10.000 Jahren, gab es nur beim Stillen die Situation, dass Milchzucker, also Laktose, musste verdaut werden. Dafür gibt es ein Enzym Laktase und das wird ausgeschaltet, normalerweise, wenn man so 3 bis 5 Jahre alt ist. Jetzt gab es dann aber die Situation, dass Menschen den Ackerbau und die Viehzucht kennenlernten und man merkte, dass das gut ist, dass man jetzt nicht mehr auf die Jagd gehen muss, sondern dass man dann das Vieh bei sich sozusagen auf der Wiese hat. Und die geben ja auch sogar Milch, nur konnte man kein Milch trinken, weil das Enzym nicht vorhanden war. Dann hat sich so ungefähr vor 5 bis 10.000 Jahren hat eine Mutation stattgefunden, also eine genetische Veränderung an einer der 3 Milliarden Buchstaben im Erbgut bei einem steinzeitlichen Bauern wahrscheinlich oder Bäuerin, hat an ein Buchstabe sich verändert und das hat dazu geführt, dass das Gen für den Verdau von Milch nicht ausgeschaltet wurde. Das heißt, da konnte ich jetzt plötzlich Milch trinken und wenn die anderen hungern hatten, dann konnte ich Milch trinken und die anderen waren vielleicht nicht so fit und der Milch trinken konnte, war fitter und hatte mehr Kinder. Die Hälfte der Kinder hat diese Variante auch bekommen und konnte auch Milch trinken. Und heute haben ungefähr 80-90% aller Europäer genau diese Mutation, die vor vielleicht 5 bis 10.000 Jahren erst, wahrscheinlich so nördlich der Alpen, also was heute Innviertel ist, entstanden ist und können Milch trinken, weil sich diese eine Veränderung durchgesetzt hat als nützlich für uns in einer Welt, wo wir Ackerbau treiben. Das heißt, es gibt ganz viele Veränderungen in unserem Erbgut, die uns an die Umwelt anpassen und die uns helfen, mit wechselnden Bedingungen umzugehen. Und vielleicht nur, um das noch zu ergänzen, es ist ja gerade gut, dass wir alle so unterschiedlich sind, weil wir in Summe und wenn wir zusammenhalten, unsere unterschiedlichen Stärken und Schwächen viel besser im Prinzip in der Welt anbringen können, als wenn wir alle gleich wären. Es wäre schrecklich.
Und trotzdem sind wir ein bisschen gleich, wenn man Ihre aktuellen Studie vielleicht heranzieht. Sie suchen nach der, wenn man die Medien zitieren darf, die darüber berichtet haben, nach einer österreichischen DNA. Sie untersuchen quasi die Genetik innerhalb unseres Landes. Erzählen Sie mal über diese Studie und was ist der Hintergrund dazu?
Ja, also wenn ich berichtet habe, dass wir in unserem, jeder von uns in unserem Erbgut viele Millionen einzelne Veränderungen haben, die wir heute alle lesen können mit diesem neuen Sequenzierverfahren, dann ist für uns in der medizinischen Genetik die Aufgabe zu verstehen, können bestimmte Veränderungen, bestimmte Krankheiten erklären. Also zum Beispiel, ich habe Darmkrebs in der Familie, Mutter hat Darmkrebs, Onkel hat Darmkrebs, Großmutter hat vielleicht Gebärmutterkrebs. Gibt es dafür einen Grund? Und wir versuchen in der genetischen Diagnostik, die einzelnen Veränderungen zu finden, die Krankheiten, denen wir begegnen, in der Medizin zu erklären. Dazu müssen wir aber wissen, was ist normal und was kommt für eine Krankheit in Frage. Das heißt, wir versuchen jetzt für eine repräsentative Gruppe von Menschen, die in Österreich leben, die Variabilität unserer Genome abzubilden. Weil natürlich hier in Tirol, diejenigen von uns, die noch nicht so lange in Tirol sind, haben natürlich ihr Erbgut von anderen Ländern oder anderen Regionen hierher gebracht. Aber es gibt natürlich auch viele, die viele hunderte von Jahren hier schon leben. Und die sind genetisch näher in dieser Variabilität als jetzt die Einwanderer, die dazugekommen sind. In Europa hat sich alles immer sehr gemischt. Schon vor Jahrtausenden sind die Menschen gewandert. Aber wir haben auch unsere regionalen Besonderheiten. Und wir versuchen jetzt für Österreich, wie es das schon für Großbritannien oder andere Länder gibt, die Bandbreite der Veränderungen, die normal sind bei uns, zu erfassen, um dann leichter sagen zu können, diese Veränderung, die wir jetzt bei einem Patienten mit einer fraglich genetischen Krankheit gefunden haben, kann gut die Erklärung für die Krankheit sein. Wenn wir sie jetzt bei vielen Personen aus dem Ötztal gefunden haben und das ist dort nicht mit einer Krankheit verbunden, dann wissen wir, okay, das ist einfach normal und das ist halt eine Ötztaler Besonderheit, unterscheidet sich von den Zillertalern und den Pitztalern. Also das ist die Idee hinter diesem Genomprojekt. Das dient also des Aufbaus eines sogenannten Referenzgenoms. Das heißt, wir wollen für mehr als 2000 Menschen, die in Österreich leben, und das sind nicht nur Deutsche mit österreichischer Staatsangehörigkeit, sondern wirklich alle, die hier leben, ein repräsentatives Abbild schaffen von dem, was es bei uns gibt, als normale genetische Variabilität. Das hilft uns, die Österreicher ein bisschen zu verstehen und die Vielfalt auch wertzuschätzen, aber es hilft uns insbesondere auch, um in der Frage nach tatsächlichen Krankheitsursachen verlässlicher sagen zu können, ob das jetzt relevant sein kann oder nicht.
Und kann man da schon erste Einblicke geben? Die Studie läuft ja schon seit über einem Jahr, wenn ich richtig informiert bin.
Die Studie wurde Ende 2024 bewilligt, aber das ist natürlich nicht so ganz leicht, jetzt über 2000 repräsentative Österreicherinnen und Österreicher zu finden. Das heißt, wir haben sehr viel Zeit bislang mit der Vorbereitung verbracht. Wir haben jetzt ein Netzwerk mit den österreichischen Blutspendeaktionen aufgebaut. Das hat hier unser Institut für Epidemiologie federführend übernommen, indem wir jetzt im Frühjahr dann Personen rekrutieren, gesunde Blutspenderinnen und Blutspender rekrutieren werden, die bereit sind, hier eine Blutspende für die Genomanalyse zu geben. Und wir müssen natürlich ganz viel auch an anderen Aspekten berücksichtigen, denn so ein Genom ist ja nicht so ganz trivial, nicht wahr? Also, denn das hat ja eine Bedeutung. Wir können tatsächlich ja auch vorhersagen für bestimmte Krankheiten, du hast ein hohes Risiko. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Krebsmutation finden, also eine Veränderung, von der wir wissen, dass sie ein hohes Risiko für das Auftreten eines Krebses mit sich bringt, wie gehe ich damit um? Was bedeutet das denn für die Person, die das trägt? Wie können wir das mitteilen? Will ich das überhaupt wissen? Muss ich vorher mit meiner Versicherung reden, damit ich nicht diskriminiert werde? Das ist zwar verboten im Gentechnikgesetz, diese Diskriminierung, aber es ist eine Herausforderung, wenn wir aus der Genetik Informationen über lebensbedrohliche Krankheiten bekommen. Das ist unser Alltag hier im Institut für medizinische Genetik auch, dass wir genau das machen. Wir sprechen mit Menschen über Krankheiten, die in der Familie sind, zum Beispiel Krebserkrankungen. Wir bieten an die genetische Diagnostik und wenn wir was finden, reden wir darüber, was das für die Person selber bedeutet, auch für Verwandte und wie man damit umgehen kann. Das haben wir vorhin ja auch noch nicht gesagt. Es gibt ja wirklich auch Veränderungen, die unser Leben grundlegend beeinflussen oder wo wir sagen, ja, wenn ich eine Mutation habe, bei der weiß ich, dass ich mit 80% Wahrscheinlichkeit bis zum 80. Lebensjahr Brustkrebs bekomme. Was bedeutet das für mich eigentlich? Kann ich was tun? Ja, ich kann was tun. Ich kann jährlich eine Kernspinnuntersuchung der Brüste zum Beispiel haben. Ich kann Operationen durchführen, ist alles emotional herausfordernd. Sodass, wenn wir so ein Genomprojekt durchführen, wollen wir dieses mit berücksichtigen und überlegen uns sehr gut, wie wir die Daten, die wir dort generieren, erst einmal schützen, dass niemand sonst Zugang dazu hat. Aber wir wollen gleichzeitig auch es ermöglichen, dass wenn wir etwas finden, von dem wir denken, das könnte wichtig sein, also es kann ja wichtig sein zu wissen, dass ich so ein Krebsrisiko habe und ich kann da was tun. Wie können wir es so mitteilen, dass es passt? Dass ich sage, wenn ich es wissen will, kann ich es mir sagen lassen und mir werde an die Hand genommen und mir hilft jemand, mit so etwas zurechtzukommen.
Gibt es da auch eine rote Linie in der Diagnostik, wo man sagt, die überschreite ich nicht?
Wenn ich eine Krankheit habe und möchte gerne wissen, hat die eine genetische Ursache, wo kommt die her, dann gibt es dort eigentlich keine rote Linie, weil ich einfach wissen möchte, wie kann ich das erklären, was ich bei mir erlebe. Wenn mein Kind von mir eine Entwicklungsstörung hat und ich habe keine Ahnung, wieso gerade diese Probleme jetzt aufgetreten sind, dann hilft es in der Regel, das herauszufinden. Eine rote Linie ist vielleicht, dass wir es nicht überschreiten, wenn die Person es nicht wissen möchte. Wir sehen, da ist Krebs in der Familie und wenn die Person sagt, na, ich möchte es nicht wissen, weil das ist mir unheimlich oder ich muss es mir nochmal überlegen, dann ist das eine rote Linie, die wir nicht überschreiten, denn wir machen genetische Untersuchungen natürlich nur mit dem informierten Einverständnis der untersuchten Person. Oder wenn es in der Familie ist und eine Frau hat jetzt da einen Nachweis und der Bruder sagt, ich will es nicht wissen, dann hat er das Recht, das so zu sagen. Wir haben alle das Recht auf Nichtwissen. Das ist uns relativ wichtig. Andere rote Linien gibt es zum Beispiel in der Frage, was will ich bei Kindern testen? Also zum Beispiel testen wir Kinder nur dann auf genetische Krankheiten, wenn das im Kindesalter eine Bedeutung hat, wenn das für die Behandlung oder Vorsorge im Kindesalter relevant ist. Wenn das etwas ist, was erst im Erwachsenenalter sich manifestiert, dann testen wir die Kinder nicht darauf, auch wenn es die Eltern wollen, sondern wir sagen, wir überlassen dem Kind, diese Entscheidung selber zu treffen, wenn es Zeit ist. Weil wir denken, genetische Information ist zunächst mal für mich selber wichtig, um selber darüber nachzudenken, was kann ich mit meinem Leben tun. Da sind wir in der Frage, wie gehen wir damit um, was wir geerbt haben. Wir müssen uns das aneignen, um es zu besitzen, hat schon Goethe gesagt. Wir können jetzt ganz viel herausfinden und wir haben die Möglichkeit, aber dann auch in gewisser Hinsicht den Auftrag, uns zu überlegen, ja, was bedeutet das denn jetzt für mich? Wie kann ich mein Leben besser leben in dem Wissen, dass das so oder so ist?
Ich stelle mir das aber auch als Spannungsfeld vor, weil gerade jetzt Stichwort zum Beispiel seltene Erkrankungen, die ja sehr oft genetisch bedingt sind, das ist ja auch für die Forschung von zentraler Bedeutung, dass man dann eben Untersuchungen macht. Man hat aber nicht so viele Probanden. Logisch, dann habe ich halt nur 2 an der Klinik zufällig, würde die gern untersuchen, aber der sagt dann, nein, ich will das jetzt nicht wissen. Das ist schon auch ein medizinisches Spannungsfeld, oder?
Also wir haben leider oder zum Glück, aber letzten Endes natürlich leider, genug Patienten mit genetischen, schweren genetischen Krankheiten, die zum Teil auch noch nicht geklärt sind. Also aus Forschungsgründen brauchen wir uns nicht über Langeweile Gedanken zu machen. Natürlich haben wir auch Krankheiten, die wir vielleicht nur einmal in Tirol bislang gesehen haben. Die meisten, die allermeisten Menschen mit so einer Herausforderung, mit einer schweren Krankheit, denen ist es ein Anliegen zu verstehen, wo das herkommt. Denn das ist ja auch diskriminierend, wenn ich so eine Krankheit habe. Vielleicht hat es was mit Aussehen zu tun oder mit Hautveränderung oder es behindert mich in meiner persönlichen Entwicklung. Dann hilft es zu sagen, hier ist die Ursache. Es hilft auch gegenüber, also für Eltern in den Verhandlungen mit den Kassen zu sagen, hör mal zu, das ist hier eine genetische seltene Erkrankung und dafür braucht man halt jetzt bitteschön finanzielle Unterstützung. Die Betroffenen unterstützen das in aller Regel und wir reden natürlich auch darüber, was wir da vorhaben. Wir haben die Möglichkeiten durch internationale Vernetzung mit Instituten in der ganzen Welt, vielleicht Personen zu finden, die genau dieselbe Veränderung oder Veränderung im selben Gen haben, wie jetzt die unsere. Die kann in Kalifornien sein oder in Japan oder irgendwo in der Welt. Wir haben also über die moderne Vernetzung Möglichkeiten, Kontakt aufzunehmen mit anderen Ärztinnen und Ärzten in der Welt, die Patientinnen und Patienten betreuen, die hier auch vielleicht dieselbe Krankheit haben. Und dann tut man sich zusammen, hat dann 4, 5, 6 Familien und untersucht die gemeinsam und kann dann tatsächlich eine Diagnose stellen. Da sind wir hier in Innsbruck tatsächlich durchaus international bekannt dafür. Wir haben viele Dutzend neue Krankheiten hier in Innsbruck geklärt über die letzten, naja, sagen wir mal 10, 20 Jahre, auch weil es eine gute Infrastruktur gibt in der guten Zusammenarbeit, zum Beispiel zwischen Kinderklinik und Humangenetik, aber mit allen klinischen Instituten. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt der Genetik, dass wir versuchen, neues Wissen zu generieren, zu verstehen, was wir bislang nicht verstanden haben. Also wir hatten jetzt zum Beispiel vor ein bisschen mehr als 10 Jahren aber eine seltene Zahnkrankheit, wo die Frau Professor Kapferer-Seebacher eine Familie hatte mit mehr als 1 Dutzend Personen, die schon ganz früh als Erwachsene ihre Zähne verloren. Da saßen wir zusammen und haben gesagt, ja, vielleicht können wir das klären. Dann haben wir das genetisch untersucht und haben tatsächlich ein Gen gefunden und haben dann in Zusammenarbeit mit Kollegen in Seattle und in England und so weiter mehr als 1 Dutzend Familien gefunden, die die gleiche Krankheit hatten, dieselben Veränderungen. Dann haben wir es plötzlich verstanden und jetzt überlegen wir eigentlich, wie kann man das therapieren? Oder was muss man machen, damit man diesen Zahnausfall vermeidet? Also das ist tatsächlich akademische Humangenetik, dass wir versuchen, Wissen zu generieren, um den Menschen besser helfen zu können.
Wenn wir bei den seltenen Erkrankungen bleiben, man hat so das Gefühl, oder ich habe so das Gefühl, dass man in den letzten Jahren vermehrt davon gehört hat. Ist es so, dass es tatsächlich mehr seltene Erkrankungen gibt oder ist es einfach so, dass mehr geforscht wird auf diesem Feld?
Es gibt erstaunlich viele Menschen mit einer seltenen Krankheit. Die Schätzungen sind, dass ungefähr 3-5% aller Menschen in der Normalbevölkerung von einer seltenen Krankheit betroffen sind. Aber weil sie so selten sind, wurden sie nicht wahrgenommen. Also die Zahl hat nicht zugenommen. Aber das Bewusstsein hat dankenswerterweise in den letzten 10 Jahren doch deutlich zugenommen. Wir haben auch hier in Innsbruck, wir sind da, glaube ich, relativ voran, was Österreich und auch Mitteleuropa betrifft. Wir haben den Forum Seltene Krankheiten gegründet. Wir hatten letztes Jahr den ersten Kongress, deutschsprachigen Kongress für seltene Erkrankungen zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz in Innsbruck. Und das heißt, wir beschäftigen uns mehr, wir lernen mehr und die Infrastruktur ist besser. Und natürlich haben wir auch mit der Genetik neue Methoden, um seltene Krankheiten auch molekular zu verstehen und damit zu definieren. Also nein, die Zahl der seltenen Krankheiten hat nicht zugenommen, aber wir haben viel mehr Personen, bei denen wir jetzt tatsächlich auch eine seltene Diagnose stellen können und dann auch erklären können, was das bedeutet, vielleicht auch, was das für andere Familienmitglieder bedeutet. Gibt es für Geschwister, zukünftige Geschwister in meiner Familie dasselbe Krankheitsrisiko oder nicht? Ist oft nicht der Fall. Oder vielleicht, ja, habe ich ein Risiko von 25% für das nächste Kind, aber ich kann mir überlegen, was das für mich bedeutet.
Ein Trend, der sich ja jetzt auch in den letzten Jahren verbreitet hat, ist, dass man Gentests für zu Hause sich holt. Was halten Sie von solchen Methoden?
Alles, was sinnvoll ist, kann man, ohne selber dafür bezahlen zu müssen, bei seiner Ärztin oder beim Arzt, vielleicht über Verweis an uns, bekommen. Alles, was man privat kaufen kann, ist bestenfalls unterhaltsam. Schlechtestenfalls leitet es in die falsche Richtung. Also es gibt zum Beispiel natürlich die Möglichkeit herauszufinden, wo kommt meine Familie her? Das ist unterhaltsam. Ich sage, aha, ich bin jetzt 50% kommt meine Vorfahren aus dem Balkan und 30% aus Dänemark. Ist ja interessant. Ist medizinisch nicht relevant, aber passt schon. Es gibt auch Angebote, wo man sagt, ich gebe ein anderes Risiko an. Also es gibt zum Beispiel ein Angebot, wo man sagt, wir testen jetzt 10 Varianten und dann habe ich ein anderes Brustkrebsrisiko. Das ist dann jetzt nicht 10%, sondern 13% oder 7%. Dies ist meistens problematisch, weil die richtigen Risiken, also wo man über 80% redet, nicht davon abgebildet sind. Also das sind Variabilitäten, da ist was dran, aber man kann nichts mitmachen. Und schlechtestenfalls hat man das Gefühl, ah, ich habe ja in dem Test ein gutes Ergebnis, dann brauche ich jetzt nicht mehr zur Vorsorge zu gehen. Und dann kriegt man den Krebs doch, weil es andere genetische Faktoren gibt, die wir noch nicht untersucht haben oder die wir gar nicht kennen bislang. Sodass ich für jeden Gentest, der eine medizinische Konsequenz haben soll, dringend raten würde, Ärzte zu fragen, mit dem Facharzt oder wenn es wirklich was Schlimmes ist oder Ernsthaftes ist, auch gerne mit uns, um darüber zu reden, ist da etwas, kann man da etwas testen? Wenn wir testen, dann hat das Hand und Fuß. Das ist fundiert und wir finden nicht immer eine Antwort. Oft finden wir keine Antwort. Aber zumindest wissen wir dann, dass wir nichts wissen können.
Apropos nichts wissen können, wo stehen wir denn bei der Veränderung unseres Erbguts? Ich erinnere mich, so vor 10 Jahren oder so hieß es, wir können das jetzt, Stichwort CRISPR-Methode. Wo stehen wir denn da heute?
Also diese Methode, um die DNA-Sequenz zu verändern, hat natürlich sich sehr weiterentwickelt und wird breit verwendet im Forschungskontext, also für zum Beispiel die funktionelle Untersuchung von genetischen Veränderungen im Labor. Es wird auch eingesetzt in manchen Ländern für auch zum Beispiel in der Landwirtschaft schon, nicht in Österreich, soweit ich weiß. Es wird nicht eingesetzt, um jetzt zum Beispiel das Erbgut bei meinen Kindern zu verändern. Also das ist auch nochmal auch so eine rote Linie, von der ich meine, wir sollten sie nicht überschreiten, dass wir nicht in die Erbinformation, die wir an die Kinder weitergeben, eingreifen dürfen, denn wir wissen nicht genau, was wir wirklich tun. Ja, diese Methoden sind sehr zuverlässig geworden und sehr spezifisch, aber wenn es denn dann in 1% der Fälle nicht spezifisch ist und wir irgendetwas Schlimmes damit erzeugen, dann möchte ich nicht dafür verantwortlich sein. Es ist gut, dass das verboten ist, aus meiner Sicht. Das grundsätzlich ist es ja sowieso wichtig, sich klarzumachen, ja, es gibt genetische Veränderungen, die machen krank oder die sind auch mit dem Leben nicht vereinbar. Wenn wir das in der Familie haben, können wir auch jetzt ohne diese Erbgutveränderungen schon etwas besprechen, was möglich ist, was man daraus für Konsequenzen macht, im Blick auf eigene Kinder. Wir brauchen das also gar nicht. Wir brauchen eigentlich nicht, das Erbgut von unseren Kindern zu verändern. Und das Optimieren, was jetzt in den USA ja zum Beispiel angeboten wird, dass ich mir im Rahmen der künstlichen Befruchtung dann die 2 optimalen Kinder heraussuche, würde ich nur dringend davor warnen. Denn wir können unsere Kinder uns nicht heraussuchen. Und wenn sie eine Variante haben, die vielleicht mit einem höheren IQ assoziiert ist, ob sie damit glücklicher werden oder nicht, ist noch eine andere Frage. Letzten Endes ist die Herausforderung, unabhängig davon, was wir geerbt haben, damit umzugehen, was wir geerbt haben. Also die Herausforderung unseres Lebens ist ja nicht, uns zu optimieren, sondern ein gutes Leben zu leben mit dem, was wir bekommen haben. Wir können dabei helfen, dass wir Krankheiten vorhersagen können und dann auch was tun können. Aber unseren Charakter zu planen, das kann nur in die Hose zu gehen.
Ein schönes Schlusswort und damit sind wir auch gleich beim Anfang, bei der Anfangsfrage wieder angelangt. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor, für die Einblicke in die Genetik.
Gerne, es war mir ein Vergnügen.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.